das Wintz-Grabeldy-Trio mit Linus and Lucy, Musik zur Zeichentrickserie Peanuts. Und ich habe einen Stein, sagt darin Charlie Brown mit Blick in seine Tasche beim Süßigkeitensammeln an Halloween. Enttäuschend für ihn, wenn alle anderen Schokolade oder Äpfel haben. Für Gregor Markel aber wäre das als Kind eine tolle Sache gewesen. Wahrscheinlich. Denn schon damals interessierte er sich für Steine und heute ist er Lehrstuhlinhaber für Gesteinskunde an der Universität in Tübingen. Guten Morgen, Herr Markel.
Guten Morgen, Herr Biesler.
Hatten Sie mal einen Stein in der Tüte beim Süßigkeiten-Sammeln? Wahrscheinlich nicht. Aber Sie hätten sich gefreut.
Ja, aber ich freue mich auch immer über Süßigkeiten, so ist es nicht.
Was für Steine würden da Sie besonders erfreuen?
Ja, wenn es schöne Kristalle sind oder wenn sie schön bunt sind. Das ist das, was wahrscheinlich den unmittelbarsten Zugang bietet. Und das ist auch das, wie ich zum Steinesammeln gekommen bin. Tatsächlich bin ich einfach mal an einem Mineraliengeschäft vorbeigelaufen und habe im Schaufenster diese unglaublichen Formen und Farben gesehen, die die Natur völlig ohne unser Zutun zustande bringt. Grün, blau und diese Bergkristalle oder Amethystdrusen, ich glaube, das kennen die meisten. Und ich glaube auch, dass die meisten das schön finden. Manche sind fasziniert davon, zumindest als Kinder. Und manche bleiben es bis ins hohe Alter, wie bei mir.
Da sind Sie jetzt schon in der Welt der schönen und bunten und bizarren Steine zum Teil auch. Aber wenn man an den Stein denkt, den Charlie Brown im Sack hatte, dann denkt man wahrscheinlich so an eher so eine Art Kieselstein. Da müssen wir jetzt erstmal grundsätzlich unterscheiden, was ist eigentlich ein Stein?
Also im wissenschaftlichen Sinne gibt es den Begriff Stein gar nicht. Also entweder hat man ein Mineral vor sich, das ist eine definierte Substanz, die natürlich entstanden ist und die eine geregelte Kristallstruktur und eine definierte Zusammensetzung, chemische Zusammensetzung hat. Oder man hat ein Gestein vor sich, das aus mehreren verschiedenen Mineralen bestehen kann. Im Ernstfall kann es auch mal nur aus einem Mineral bestehen, wie zum Beispiel der Kalkstein, der eben nur aus Kalzit, aus dem Kalk, besteht. Aber in den normalen Fällen, in vielen Fällen, hat man viele Minerale, die ein Gestein aufbauen. Also im Granit zum Beispiel hat man eben Quarz und Feldspat und Glimmer drin. Das ist auch das, was man leicht sieht, wenn man in der Natur herumwandert, in Gebieten, wo es solche Granite gibt, im Bayerischen Wald, im Odenwald, im Schwarzwald, im Erzgebirge. Das ist relativ verbreitet und da sieht man sofort den Unterschied zwischen einem Mineral und dem Gestein, das aus vielen Mineralen aufgebaut wird.
Ich war im Urlaub in den Alpen und da gab es eine ganz interessante Stelle an der Innsbrucker Hütte. Da gab es nämlich auf der einen Seite sogenanntes Urgestein und auf der anderen Seite Kalkgestein. Also da habe ich gesehen, das ist ein großer Unterschied, denn das Kalkgestein ist ganz stark verwittert, während das sogenannte Urgestein, unter dem ich mir nichts vorstellen konnte, wesentlich runder war und geschlossener. Wo welches Gestein jetzt gerade so vorkommt, das ist Zufall, hängt von vielen Faktoren ab, ist irgendwie erdgeschichtlich begründet?
Ja, das hängt tatsächlich von sehr vielen verschiedenen Faktoren ab, von der Tektonik, von Magmatismus, also ob irgendwo Gesteinsschmelzen aus der Tiefe nach oben gedrungen sind. Im Ernstfall kann das Vulkane bilden und dann an der Erdoberfläche Vulkanausbrüche hervorrufen. Und dieser Begriff Urgestein und Sedimentgestein, den Sie gerade verwendet haben, das ist natürlich ein relativer Begriff. Wir sagen in Deutschland Urgestein immer zu den Graniten und Gneisen aus den Gebieten, die ich vorhin auch genannt habe, weil das die älteren sind. Das muss aber nicht unbedingt so sein. Sie können auch ältere Sedimentgesteine, ältere Kalke haben, in die dann jüngere Granite eindringen, wobei älter und jünger natürlich immer geologische Zeiträume sind. Sie müssen immer daran denken, in der Geologie reden wir nicht über Minuten oder Jahre, sondern über Jahrmillionen. Und da ist man mit älter oder jünger schnell mal 500 Millionen Jahre älter oder jünger, gell?
Das ist eine Menge. Das heißt, dieses Feld, mit dem Sie sich beschäftigen, also wie entstehen Gesteine? Wie verwittern sie dann möglicherweise wieder? Wie verhalten sie sich dabei? Wie entsteht das Ganze und wo kommt das vor? Das ist ein wahnsinnig großes Feld, also viel größer als die meisten Forschungsfelder, die man sonst so kennt.
Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht genug über andere Forschungsfelder, um jetzt da die Kollegen vor den Kopf stoßen zu wollen, indem ich sage, meins ist das Größte. Aber natürlich reden wir über komplexe geologische Prozesse, die über lange Zeiträume hinweg ablaufen. Und natürlich reden wir auch über großräumige Prozesse. Wir reden über die Bildung von den Alpen oder von Kontinenten oder von Vulkangebieten, die zum Beispiel ganz Mitteleuropa umfassen können. Wir reden darüber, dass der Erdmantel so heiß wird, dass er aufschmilzt und dann eben an der Erdoberfläche zum Beispiel Vulkane entstehen können. Das sind großräumige und lang anhaltende Prozesse. Und man muss natürlich sowohl die Physik, die dahinter steckt, als auch die Chemie verstehen und das Ganze dann in einen geologischen Zusammenhang bringen. Insofern, ja, es ist komplex, ja, es ist groß, ja, es ist sehr spannend. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass ich den tollsten Job der Welt habe. Aber das heißt ja nicht, dass alles andere nur klein-klein ist.
Dass Sie so engagiert sind, kann man übrigens auch daran merken, dass Sie, wenn ich richtig informiert bin, der jüngste Professor Deutschlands mal waren mit 28. Also Sie sind ein echter Überflieger auf dem Gebiet. Und man hat, weil Sie so schnell mit Ihrer Habilitation fertig waren, extra noch ein paar Prüfer dazu geholt, um zu gucken, ob das auch wirklich sein kann, dass Sie das so schnell gemacht haben. Und wenn so jemand wie Sie dann über ein beliebiges Stück Erdboden geht, also möglichst nicht gepflastert oder so oder keine große Wiese drauf, wo man Steine sehen kann, dann erzählen die Ihnen was darüber, was an dem Ort passiert ist in den letzten Jahrmillionen?
Also im optimalen Falle ist das in der Tat so, dass Steine, obwohl die Leute immer denken, es wäre tote Materie, natürlich ist sie im biologischen Sinne tot, aber im geologischen Sinne erzählen die eine Geschichte. Die können einem erzählen, was hier im Ernstfall in den letzten paar Milliarden Jahren geschehen ist. Wenn man den richtigen Stein findet, kann der einem über enorm viele Prozesse Auskunft geben. Und es ist eigentlich die Kunst und das Glück, den richtigen Stein zu finden. Aber deswegen sind wir auch viel in der Welt unterwegs, weil man eben nicht überall den richtigen Stein findet, um die richtige Frage zu beantworten. Aber wenn man da ein wenig Glück und Verstand hat und auch das gute Auge und dann eben auch noch den Spaß, der immer dazugehört, dann kann man da wirklich Entdeckungen machen.
Was der richtige Stein ist, das hängt jeweils von der Fragestellung ab?
Genau. Das ist klar. Wenn ich mich dafür interessiere, wo finde ich Gold, Silber oder Kupfer, dann muss ich nach anderen Dingen gucken, im Vergleich zu, wenn ich die Frage stelle, warum steht hier ein Gebirge vor meiner Haustür und ist da keine glatte Ebene? Und wenn ich mich dafür interessiere, warum schmelzen die Gletscher ab, ist das wieder eine andere Frage. Und wenn ich mich für Vulkanismus interessiere, wieder eine andere. Und natürlich müssen Sie zunächst einmal einfach wissen, welches Gestein bildet sich bei welchem Prozess. Und dann können Sie von da aus weitergehen und sagen, und jetzt möchte ich da mehr ins Detail gehen und mehr darüber forschen.
Das machen wir jetzt nochmal kurz, also nochmal sozusagen Anfangsstunde, Einführungsstunde bei den Geowissenschaften. Wir haben gerade schon gesagt, es gibt dieses Sedimentgestein, haben Sie es klugerweise genannt, also das, was ich so laienhaft als Kalk bezeichnet habe, und das andere war dieses Urgestein. Das heißt, das eine ist von der Herkunft her Sediment, stelle ich mir vor, Meeresboden, richtig, und das andere ist vulkanisch. Sind das die großen Unterschiede?
Ja, das Meeresboden und vulkanisch ist nicht die richtige Unterscheidung, weil das schon sehr speziell sind. Ein Sediment ist immer etwas, was transportiert und dann an der Erdoberfläche abgelagert worden ist. Das kann durch den Wind transportiert sein, sind die sogenannten äolischen Sedimente. Das Wichtigste davon ist der Löss, wo zum Beispiel am Kaiserstuhl der gute Wein drauf wächst. Dann gibt es fluviatile Sedimente, die also mit Flüssen transportiert werden. Also wenn Sie durch einen Fluss warten, durch einen Bach warten, dann warten Sie durch Sedimente. Der Schlamm dort oder die Kiesel, die Gerölle, das sind alles Sedimente. Und natürlich gibt es auch im Meer sedimentäre Ablagerungen. Und daneben gibt es Gesteine, die aus heißen Schmelzen entstanden sind. Das sind Schmelzen, die sind bis zu 1400-1500 Grad heiß. Die kommen aus den Tiefen der Erde, also das kann der Erdmantel oder die tiefere Erdkruste sein. Und diese Gesteine nennt man magmatisch, weil Magma damit zu tun hat. Geschmolzenes Gestein ist ja Magma. Und wenn diese Schmelzen in der Erdkruste in größerer Tiefe stecken bleiben, dann sagt man Pluton dazu. Und wenn sie an die Erdoberfläche kommen, dann bilden sie Vulkane, vulkanische Gesteine. Und schließlich gibt es noch einen dritten Typ von Gestein, das sind die metamorphen Gesteine. Das bildet sich, wenn zum Beispiel durch tektonische Prozesse die anderen Gesteine deformiert werden und umkristallisieren. Dabei wird nichts aufgeschmolzen, sondern die Gesteine kristallisieren um, bilden neue Minerale auf Kosten der alten Minerale, aber im festen Zustand. Und diese metamorphen Gesteine sind zum Beispiel das, was man in den Alpen am allerhäufigsten findet. Weil natürlich in den Alpen viele große Gesteinspakete übereinander geschoben wurden, gegeneinander gedrückt wurden und dabei die vorher vorhandenen Gesteine umkristallisiert wurden.
Das hat einfach was mit der gewaltigen Kraft zu tun. Das kann man sich als Laie kaum vorstellen, dass ein Gegenstand durch äußeren Einfluss in einen anderen Gegenstand übergeht.
Ja, also man kann sich's ein bisschen vorstellen, wenn Sie zum Beispiel versuchen, einen Eiswürfel sehr stark zu drücken, dann kann der sich auch umwandeln, in zum Beispiel in diesem Fall in Wasser. Aber es ist kein wirklich gutes Experiment. Experiment, um sich vorzustellen, was bei 700 Grad in 12 Kilometer Tiefe passiert. Das gebe ich zu.
Da sind Sie aber auch nicht dabei. Ne? Da können Sie immer nur aus dem Produkt drauf schließen.
Ja, die tiefsten Bohrungen, die wir auf der Erde haben, sind ein bisschen über 10 Kilometer tief. Und da hat man sozusagen die direkten Proben. Die tiefsten Proben, die man über vulkanische Gesteine, die sie mitgebracht haben, an der Erdoberfläche kennt, kommen aus 750 Kilometer Tiefe. Und das sind kleine Minerale, die in Diamanten eingeschlossen sind, die aus diesen Tiefen mit hochgerissen werden. Also tiefer als 750 Kilometer kennen wir nichts aus unserer Erde und müssen alles aus geophysikalischen Daten erschließen oder aus dem Vergleich mit anderen zerbrochenen Himmelskörpern, die als Meteorite auf unsere Erde fallen.
Haben Sie dann nochmal eine andere Perspektive, eine nicht-irdische Perspektive?
Absolut. Also wenn wir zum Beispiel über Fragen diskutieren, die lauten, wie viel Wasser besitzt denn unsere Erde oder was ist die gesamte chemische Zusammensetzung unserer Erde, dann ist es etwas, das wir nur lösen können, indem wir das durch Vergleich mit anderen extraterrestrischen Gesteinen machen.
Extraterrestrisch ist ein gutes Stichwort, denn wenn man heute an so Mineralienhandlungen vorbeikommt, die Sie vorhin geschildert haben, dann sind das meistens gleichzeitig Läden, in denen es um die menschliche Gesundheit geht, erstaunlicherweise. Können Sie das verstehen, dass Steine die Menschen anregen, ihnen eine Kraft zuzuschreiben, die sie jetzt wahrscheinlich nach wissenschaftlichen Kriterien nicht haben, also dass der Stein heilen kann?
Sie haben sie nicht. Wahrscheinlich nicht, sondern sie haben sie ganz sicher nicht.
Ich wollte
nicht.
Ganz vorsichtig
leider,
sein.
Da muss ich leider intervenieren. Wenn ich ganz ehrlich bin, nein, ich verstehe es nicht. Aber ich bin vielleicht in dieser Hinsicht auch wirklich ein besonders nüchterner Mensch. Ich bin nicht unbedingt überzeugt, dass es etwas Höheres geben muss, um unser Leben zu rechtfertigen. Und von daher brauche ich auch keinen Rosenquarz auf meinem Computer, um mich von der Strahlung zu befreien. Wenn Leute dran glauben und es ihnen hilft, dann ist das natürlich ihr gutes Recht. Aber mit modernen wissenschaftlichen Methoden ist einfach nichts nachweisbar. Das ist so eine Art Placebo-Effekt. Und wie gesagt, wenn Leute sich damit wohlfühlen, dann sei ihnen das herzlich gegönnt.
Sie freuen sich darüber, dass die Steine schön sind, ohne dass einer Hand angelegt hat.
Absolut. Mich freut rein die Ästhetik. Da brauche ich keinen höheren Nutzen.
Gregor Makel, vielen Dank.
Danke Ihnen.